Erinnern Sie sich eigentlich noch an Popper? Oder wollen Sie jüngeren Menschen mal erklären, was das war?
Und jetzt wäre ich beinahe in eine Falle getappt. Ich hätte beinahe gesagt, das waren so die Vorläufe der Yuppies. Aber es weiß heute auch kein Mensch mehr, was ein Yuppie ist. Der Begriff ist auch komplett aus der Mode. Ich würde einmal sagen, es waren Menschen, die sich natürlich auch in Gruppen, Gangs zusammengeschlossen haben. Das ist ein ganz wesentliches Element. Das ist ein individueller Modestil.
Willkommen zum Podcast mit Fragen von und Antworten für Babyboomer. Diesmal geht es um die Frage, wie waren wir als Jugendliche verglichen mit der heutigen Jugend? Ich bin Stefan, Jahrgang 1959. Mein Gesprächspartner ist Professor Matthias Albert, Politikwissenschaftler an der Universität Bielefeld, Jahrgang 1967. Und wir sprechen über die Shell-Studie Jahrgang 1953. Vor mehr als 70 Jahren hat der Mineralölkonzern damit den Grundstein gelegt für die Studie über Einstellungen, Werte und Gewohnheiten der deutschen Jugend. Im Schnitt wird alle 4 Jahre nachgefragt. Vor kurzem ist die 19. Ausgabe erschienen. Wir haben uns für dieses Gespräch vorgenommen, die aktuellen Ergebnisse zu vergleichen mit denen von 1981, als wir selbst jung waren. Wir besprechen nacheinander einige zentrale Themen, damals und heute, versuchen die über Jahrzehnte andauernden Trends, aber auch die Unterschiede deutlich zu machen. Hallo, willkommen, Herr Professor Albert. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch. Herr Albert, erst müssen wir ja mal klären, Jugend, was ist das? Beziehungsweise, was ist Ihre Definition, mit der Sie für die Studie arbeiten?
Ja, das ist ganz interessant, gerade wenn Sie auf 1981 verweisen. Denn was das Jugendalter ist, rein altersmäßig, hat sich natürlich im Laufe der Zeit verändert. Die meisten der frühen Jugendstudien hatten die Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren im Blick. Als wir die Shell-Jugendstudie 2002 übernommen haben, haben wir das geändert und sind auf 12 bis 25 Jahre gegangen. Denn im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hat sich natürlich etwas verändert. Die emotionale Loslösung von der Herkunftsfamilie, sexuelle Reife, Partnerschaft, natürlich ganz massiv die Integration in Konsummärkte, findet immer früher statt. Die Jugend endet für viele gefühlt oder zumindest behauptet ja nie, dass sich jugendlich geben ist in. Aber wie gesagt, seit 2002, 12 bis 25.
Jetzt sagen Sie mal im Umkehrschluss, woran erkennt man denn, dass die Jugend endet? Also außer, dass Sie ein Datum setzen, 25 Jahre.
Jugendliche haben ja ganz bestimmte Entwicklungsaufgaben zu lösen. Es gilt, sich aus der Herkunftsfamilie etwas zu emanzipieren. Bildungslaufbahn muss abgeschlossen werden. Man muss sich irgendwie in den Berufsmarkt einfinden. Viele Partnerschaft und Familie gründen. Das zeigt aber auch die Schwierigkeit. Denn das sind ja alles Schritte, die traditionellerweise relativ eng beieinander lagen. Und heute sind die ja, wenn sie denn überhaupt stattfinden, sprich etwa Familiengründung, heute sind die ja zum Teil massiv auseinandergezogen. Zum Teil sehr frühen Universitätsabschlüssen und eine Familiengründung dann erst in den späten 30er Jahren.
Im Umkehrschluss kann man sagen, wer nicht mehr Jugendlicher ist, ist erwachsen?
Natürlich macht es einen riesigen Unterschied, was Jugend ist, wenn Sie sich Länder angucken, in der 2/3 der Bevölkerung unter 30 Jahren alt ist. Oder ob Sie sich ein Land mit einer demografischen Struktur wie Deutschland anschauen. Also wie gesagt, es gibt keine eindeutige Definition. Wichtig aber natürlich auch, wenn wir dann über die Jugend sprechen, es ist natürlich kein einheitliches Gebilde. Dahinter verbirgt sich eine riesige Vielfalt von Einstellungen, Wertemustern, Lebensentwürfen, Zukunftsperspektiven. Und man kann sagen, die Jugend gibt es nicht. Mehrfacher Hinsicht.
Wir reden jetzt trotzdem über die Jugend, wie sie die Shell-Studie in den Blick genommen hat und kommen jetzt zum ersten Mal auf 1981 zu sprechen. Das war damals die 9. Ausgabe, übrigens 3 Bände, 500 Seiten. Und auf Seite 14 die schöne Überschrift Millionen Jahrgänge auf der Suche nach einer Zukunft. Wir erkennen uns wieder, Babyboomer. Und dann kommt der schöne Text, Zitat, es sind die Kinder des Wachstums. Plötzlich steht ein Farbfernseher im Wohnzimmer, der Umzug in eine modernere Wohnung erfolgt, der Kassettenrekorder hält Einzug. Zitat Ende. Haben Sie eines dieser Dinge erlebt oder gar mehrere?
Kassettenrekorder habe ich immer noch, nämlich ein neues Doppeltape-Deck sogar, aber da bin ich auch einer der wenigen.
Herzlichen Glückwunsch. Antiquarisch gekauft, oder?
Nein, kann man noch neu kaufen.
Oh, okay.
Ja, natürlich hat man einige von diesen Dingen erlebt. 1981, die Erinnerung ist 1979 NATO-Doppelbeschluss. Alle haben Angst vor einem Atomkrieg. Die Stimmung ist aufgeheizt. Es beginnt sich auf breiter Basis ein Bewusstsein durchzusetzen, dass es jetzt noch nicht Klimawandel, das war kein Thema, aber dass es mit Umweltzerstörung ein großes Problem geben könnte. Das war ja der Beginn oder schon fast der Höhepunkt der Anti-Atomkraft-Bewegung. Das heißt, es war schon so ein kollektives Gefühl da, wir leben in schwierigen Zeiten und es gibt auch existenziell bedrohliche.
Kann ich aus meinem Erleben 1:1 nachvollziehen? Wie stellt sich das heute dar? Was sind die dominanten Befindlichkeiten der jungen Leute heute?
Nun, man kann auf der einen Seite sagen, dass es eine erstaunlich große Ähnlichkeit gibt. Wir haben gerade gesagt, 81, NATO-Doppelbeschluss, Nachrüstungsdebatte. Und auch heute ist es so, dass die größte Angst der Jugendlichen die Angst vor einem Krieg in Europa ist. Das ist etwas, was man vor einigen Jahren natürlich überhaupt noch nicht gesehen hat, aber die Jugendlichen realisieren natürlich, dass es einen Krieg in Europa gibt. Die Jugendlichen haben Angst vor sozialer Ungleichheit, was die Armut verstärkt. Und sie haben natürlich heute auch Angst vor Klimawandel. Der Unterschied ist, dass sich das 81 in so einer Art kollektiven Pessimismus gebündelt hat, den wir heute nicht so sehen.
Ich lege mal die Zahlen für 81 nach. Also damals, 95% rechnen nicht damit, dass Kriege abgeschafft werden. 80% rechnen mit Rohstoffknappheit, Wirtschaftskrisen und Hungersnöten. 78% rechnen damit, dass Technik und Chemie die Umwelt zerstören werden. Ich will jetzt nochmal zurück auf die Frage, woran erkennen Sie, dass Sie erwachsen werden? Wurden 1981 auch schon Jugendliche gefragt und da gab es 3 interessante Antworten. Wenn man von Erwachsenen mit Sie angesprochen wird, wenn Jugendliche einen als Erwachsenen ansehen, aber auch, wenn man ruhig und locker mit sich und der Welt umgeht und wenn man beginnt, sich über die eigene Zukunft Gedanken zu machen. Erkennen Sie was bei sich wieder, weckt das Erinnerung, dass Sie stolz drauf waren, dass Sie das erste Mal mit Sie angesprochen wurden?
Ja, also das ist in der Tat so. Da kann man sich schon auf fast allen Punkten wiedererkennen. Und das war ja auch früher eine deutliche Barriere. Ja, also das Switchen vom allgemeinen Du zum Sie. Heute spielt das ja fast keine Rolle mehr. Also das penetrante Duzen auf allen Kanälen ist ja gerade für uns in unserer Generation kaum auszuhalten. Aber das spielt heute natürlich keine Rolle mehr. Ja, aber auch die anderen Dinge stimmen in der Tat. Über die Zukunft Gedanken machen ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, weil man viele sagen ja auch aktuell, dass ein, und auch schon länger, dass gerade in Deutschland möglicherweise ein Generationenkonflikt vorsteht. Da geht es dann beispielsweise um die Altersversorgung. Klar, großes Thema, ja, bei unserer demografischen Struktur.
Eine Frage aus dem Jahr 1981, nämlich welche Bedeutung haben Protestgruppen und andere Gruppenstile? Antwort, 50-80%, was eine ziemliche Unschärfe ist, kann ich jetzt auch nicht weiter erklären, stehen positiv zu Umweltschützern, Kernkraftgegnern und Hausbesetzern. Ähnlich große Sympathien erfreuen sich Fangruppen, die sich auf jugendliche Kultgegenstände wie Motorrad oder Musik beziehen. Ende des Zitats. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie sich einer Fangruppe zugehörig gefühlt oder einer Protestbewegung?
Ja gut, Fangruppe, also natürlich war man Fan einer bestimmten Gruppe, ja, also einer Rockgruppe, aber jetzt nicht
organisiert. Sagen Sie mal, welcher?
Rolling Stones.
Okay. Ja, da haben sich ja auch schon die Geister geschieden. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Popper? Oder wollen Sie jüngeren Menschen mal erklären, was das war?
Und jetzt wäre ich beinahe in eine Falle getappt. Ich hätte beinahe gesagt, das waren so die Vorläufe der Yuppies. aber es weiß heute auch kein Mensch mehr, was ein Yuppie ist. Der Begriff ist auch komplett aus der Mode. Ich würde einmal sagen, es waren Menschen, die sich natürlich auch in Gruppen, Gangs zusammengeschlossen haben. Das ist ein ganz wesentliches Element. Das ist ein individueller Modestil, sondern einer, der in Gruppen gepflegt wurde, der sich abgesetzt hat, so ein bisschen von den Rockern, dem härteren, geschniegelte dahergekommen ist. Die Geister haben sich dann auch immer an den gefahrenen Zweirädern so ein bisschen beschieden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die Rocker halt Motorrad gefahren und die Popper eher Motorrolle. Es war eine jugendliche Subkultur. Ja. Und Betonung, Subkultur. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass 30% aller Jugendlichen Rocker oder Popper gewesen sind.
Aber lassen Sie uns jetzt nochmal mit der heutigen Jugend vergleichen. Also Subkulturen, sind die erkennbar?
Also es gab immer Subkulturen und es gibt weitere. Wenn Sie mal ein bisschen rumgucken, finden Sie immer noch Gruftis rumlaufen. Wenn Sie ein bisschen suchen, finden Sie auch immer noch Punks herumlaufen. Also die gibt es schon, es gibt aber nicht mehr sozusagen die Großen, die hervorstechen.
Genau, man muss viel länger suchen.
Und man muss auch noch dazu sagen, viele sind natürlich auch nicht mehr so offensichtlich, also einfach zu erkennen, da sie sich eben auch natürlich über die sozialen Medien ihren Expressionsraum finden. Mhm. Man muss nicht mehr in einer bestimmten Art und Weise auf der Straße herumlaufen.
Also das konnte logischerweise 81 noch nicht abgefragt werden. Aber ich gehe mal weiter in dem, was ich dem Bändchen da entnommen habe. Da gibt es auch die Frage, die einem doch recht modern vorkommt. Gibt es neonationalistische Tendenzen unter Jugendlichen? Antwort: Die Ergebnisse der Studie sprechen dagegen. Viele Jugendliche sind offen gegen rechtsnationale Gruppen sensibilisiert. 33% geben an, solche Gruppen zu bekämpfen. 41% können sie nicht gut leiden. Ende des Zitates. Auch hier wieder, wie war das bei Ihnen und was finden wir heute?
Naja, für einen 14-Jährigen im Jahr 1981 war das Thema, wie Sie jetzt sagen, Neonationalismus oder rechtsextreme Tendenzen jetzt nicht so ein großes. War nirgendwo sichtbar. Konservatismus, ja. Und ein sehr stark rechter Konservatismus. Also wenn man ein Gymnasium besucht hat in einem Bundesland, wo während des gesamten Gymnasialbesuchs der Ministerpräsident Franz Josef Strauß hieß, dann war das jetzt sozusagen keine liberal-konservativ geprägte Umgebung. Ja? Bayern der frühen 1980er Jahre. Aber trotzdem, das hatte nichts sozusagen mit der Sensibilisierung gegenüber rechtsextremen Tendenzen zu tun. Das hat damals keine Rolle gespielt.
Wie ist es heute?
Natürlich deutlich anders. Heute ist die Situation deutlich anders. Lassen Sie es mich vielleicht mal so ausdrücken. Sie ist möglicherweise gar nicht so anders, was den Umfang des jetzt sichtbar werdenden, sehr rechtsgerichteten Potenzials anlangt. Das wurde aber früher eben ganz anders aufgefangen und auch aufgehoben. Ich sprach an früher die CSU. Ja, da hat man sich auch mit einem sehr rechten Weltbild zum Teil wiedergefunden in Bayern der 1970er und früher 1980er Jahre. Aber heute ist es natürlich so, wir sehen Orientierungen nach rechts und links. Das Interessante ist, das ganz Interessante ist, und da drückt der Blick etwa auf aktuelle Wahlergebnisse, dass sich zwar im Laufe der letzten paar Jahre mehr insbesondere männliche Jugendliche gegen rechts bewegt haben, was kompensiert wird dadurch, dass mehr weibliche nach links gehen, dass das aber eine Bewegung ist nach rechts und auch nach links, mit der eigentlich wieder die Positionierung von vor 10 und 15 Jahren erreicht. Was anders ist, ist, ich bekenne mich, wenn ich sozusagen ganz bestimmte politische Positionen habe, viel stärker dazu. Ich habe im parteipolitischen Spektrum jetzt Akteure, Parteien, wo die Hemmschwelle deutlich niedriger ist, sich zu denen zu bekennen. Also früher war es doch schon etwas, also wenn ich wirklich sehr rechtsextreme Gesinnungen habe. Und ich habe mich öffentlich zur NPD bekannt, dann habe ich mir das dreimal überlegt, das auch öffentlich zu artikulieren. Ja, weil ich wusste, das hat Folgen. Das ist heute bei der AfD nur noch begrenzt so.
Ich will nochmal anknüpfen, passt ganz gut. Sie hatten das Aufwachsen in Bayern in den frühen 80ern erwähnt. Fragestellung in der Jugendstudie 81, wie sehen Jugendliche die Erwachsenen? Und dann, Zitat wieder, in den letzten Jahrzehnten haben sich die Autoritätsbeziehungen zwischen Älteren und Jüngeren auffällig verschoben. Es ist längst nicht mehr so selbstverständlich, wer eigentlich von wem etwas zu lernen hat. Ende des Zitats. So, jetzt hätte ich mir Zahlen gewünscht, die standen da aber gerade nicht. Ich frage Sie aber mal, das Infragestellen von Autoritäten, erinnern Sie sich daran?
Das war sicher ein relevantes Thema, wobei man da ein bisschen wohl genauer hinschauen muss. 68, das war sozusagen der Umbruch, in dem Jugend viel stärker begonnen hat, sich gegen etablierte Hierarchien und Autoritätsstrukturen durchzusetzen. Und 68 war sozusagen der sichtbarste Auslöser. Und was wir dann in den 80er Jahren sehen, war letztendlich in gewissem Sinne eine Fortsetzung davon, aber natürlich auf ganz anderen Schauplätzen. 1980 ging es eben nicht mehr primär um Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, der Elterngeneration. Da ging es dann um Nuklearrüstung und Kernkraft.
Sprung in die Gegenwart. Wie stehen Jugendliche heute zu genau diesen Fragen?
Auf der einen Seite ist es so, das sehen wir schon seit vielen, vielen Jahren, also in den letzten 20 Jahren, dass Jugendliche auf einem extrem hohen Niveau angeben, dass das Verhältnis zu den Eltern hervorragend sei. Aber noch vor 10, 15 Jahren war es dann immer schon gang und gäbe, dass man mit vielen Eltern geredet hat, so gerade auch in unserem Alter, die gesagt haben, ich werde wahnsinnig, ja, man kann sich mit denen ja überhaupt nichts streiten. Ja, das ist, da ist dieses Auflehnen überhaupt nicht da. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu 68 oder 81, ne, wo man sich natürlich auch innerhalb von Familien und Familien richtig fetzen konnte.
Lassen Sie mich da mal auch wieder Zahlen nachlegen aus 81. Fand ich ganz spannend. Deutliche Minderheiten lehnen zentrale Stationen des konventionellen Lebensentwurfs ab. Und jetzt kommen interessante Zahlen. 21% wollen nicht das Erbe der Eltern antreten. Und dann wird das schon differenziert in Betrieb, Hof, Praxis und Grundbesitz. 13% wollen nicht heiraten und 7% wollen nicht Vater bzw. Mutter werden. Was sagen Sie dazu?
Wenn Sie jetzt sagen, Erbe antreten, es geht ja nicht darum, das persönliche Erbe auszuschlagen. Es geht sozusagen darum, Zahnarztpraxis des Vaters oder den Hof des Vaters, selten der Mutter, zu übernehmen. Und wenn das 20% sind, die sagen, die machen das nicht oder ich mache was anderes, dann erscheint mir das erstmal jetzt gar nicht so bemerkenswert nach heutigen Standards. Und ich meine, 7%, die keine Kinder wollen, das ist natürlich jetzt gerade im Vergleich zu heutigen Zahlen auch gar nicht viel. Also hier ist was das Bemerkenswerteste, dass man sich selbst mal wieder in Erinnerung ruft, dass diese Zahlen, genau, 81 so bemerkenswert war.
Also an der Stelle habe ich mich auch gefragt, was ist inzwischen durch passiert, dass die Zukunftsvorstellung von damals sich doch ganz anders entwickelt hat. 13% wollen nicht heiraten, 7% wollen nicht Eltern werden. Im Ergebnis ist es ganz, ganz anders geworden. Aber nochmal der Vergleich mit der Gegenwart, den jungen Leuten von heute. Man könnte ja auch sagen, unseren Kindern. Ne? Sie sind auch Vater. Ne?
Was ich jetzt nicht sagen kann, also das hat die Städte Jugendschule jetzt heute nicht gefragt, ist, wie viele bereit sind, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Aber natürlich ist der Kinderwunsch in den letzten 45 Jahren fast kontinuierlich rückläufig gewesen. Und was wir im Moment ja auch ganz stark sehen, ist, dass die Anzahl auch der Jugendlichen, die alleine leben, auch ziemlich kontinuierlich über die Jahre steigt. Geht ein bisschen zusammen auch mit dem Anstieg der Äußerung, dass man sich einsam fühlt. Da ist es aber auch so, dass immer bewusster allein gelebt wird. Also es kann ja durchaus sein, dass ich allein lebe, weil ich nun gerade mal im Moment keine Partnerin, keinen Partner habe. Aber die bewusste Entscheidung nimmt zunehmend zu. Also es ist zunehmend auch akzeptierte und als normal angesehene Lebensform. Und das war es nun 81 überhaupt nicht.
Definitiv nicht. Ja. Auch das ist ein riesen neuer Trend. Ja, das sehe ich genauso. Ich habe jetzt als letztes aus dem 81er-Report eine, wie ich finde, traumhaft schöne Frage, nämlich von welchen Orten träumen Jugendliche? Antworten: am verbreitetsten ist der Traum vom Schlaraffenland, Südseeinsel oder Luxusvilla. An zweiter Stelle folgt der alternative Raum. Beispielsweise 65% wollen in einem Fischerdorf, wo man mit Nachbarn ganz ohne Industrie lebt, leben. Und 45% könnten sich vorstellen, in einem einsamen Blockhaus am Wald zu leben. Habe ich auch gestaunt. Hatten Sie einen dieser Träume? Also ich erinnere mich daran gerade nicht.
Nee, sowas in der Art nicht. Ich meine, ich gehe schon als früher Jugendlicher sehr, sehr gerne in die Berge. Ich konnte mir immer vorstellen, da auch längere Zeit zu verbringen. Das konnte ich mir gewiss auch schon damals vorstellen. Ja. Aber jetzt in ein Fischerdorf oder die Südsee, das war definitiv 81 nicht auf dem Schirm.
Wovon träumen Jugendliche heute, wenn die gute Fee vorbeikommt? Was wünschen die sich eigentlich?
Ah, das ist eine Frage, die kann man, glaube ich, so nicht beantworten. Das sind eben auch alle anders. Ja. Ja, gute Freunde, stabile Partnerschaft, Freundschaft, natürlich spielt materieller Wohlstand eine Rolle. Aber Sie merken schon, dass das auch heutzutage anders abgefragt wird. Und jetzt nicht, wie Sie gerade zitierten, 81 mit Fragen, ob ich gerne an der Nordsee oder auf Malle leben möchte.
Nordsee oder Südsee, genau, kleiner Unterschied. Ja. Wollen wir nochmal konkreter schauen auf eine ganz handfeste Geschichte, die über die Jahrzehnte gleich geblieben ist, das Verhältnis zur Arbeit. Da war die Vorstellung 1981, alle haben sich eine feste Stelle gewünscht als Traumziel, waren sich aber nicht sicher, ob sie einen finden konnten. Wie ging es Ihnen damit?
Ich gebe zu, ja, siebte Klasse, also da war das, das wurde erst später ein Thema. Was ja ein großer Unterschied zu heute ist, was das Lebensalter anlangt, in dem man Richtung Studium oder Arbeitsmarkt geht. Damals war es ja, vollkommen klar. Also vor 19 hat keiner Abitur gemacht. Und dann, und die Jungs mit Wehr- und Zivildienst, das heißt, bis man irgendwo mal aufgeschlagen ist, war man meistens Ende 20 und da hat man sich 14 meistens. Da hat man vielleicht mal angefangen, sich erste Gedanken zu machen, in welche berufliche Richtung man gehen möchte, aber jetzt noch keine konkreten Vorstellungen oder auch Sorgen, einen Arbeitsplatz zu finden, war da, glaube ich, kein Thema.
In meiner Erinnerung ist das sehr, sehr, sehr massiv eingebrannt, die Sorge, was wird das wohl werden? Also ich hatte eine klare Idee, aber wie realisierbar die Idee war, nämlich Journalist zu werden, das fiel mir höchst fraglich und hat sich glücklicherweise aber als umsetzbar erwiesen. Ich würde jetzt im letzten Teil gerne darauf zu sprechen kommen, wo, sagen Sie denn, sind sich Eltern und ihre Kinder über die Jahre gleich geblieben, was ihr Erleben als Jugendliche angeht?
Die Antwort darauf ist zunächst mal relativ trivial, nämlich dass Jugendliche immer den Blick nach vorne haben. Und das sieht man auch an den vielen Dingen, die Sie jetzt gerade zitiert haben. 81 und heute ist ein Riesenunterschied. Sind viele Dinge nicht gleich geblieben. Ein ganz großer Umbruch hat so in den späten 90ern, in meiner Meinung nach, späten 90ern, frühen 2000ern stattgefunden, wo der Typus dieser eher pragmatischen Generation sich herausgebildet hat, wo dann definitiv beste Weltanschauungen, Weltbilder passé waren, wo letztendlich dann auch Dinge wie Ende des Ost-West-Konfliktes, deutsche Wiedervereinigung schon auch ihre Spuren hinterlassen haben, ja, und es Riesenumbrüche gab. Aber ansonsten, wenn man das, wie gesagt, zwischen frühen 80ern und heute vergleicht, dann fallen ja als erstes wirklich die Unterschiede ins Auge und ganz wenig Kontinuitäten. Allerdings, etwa Ängste vor Krieg, da fühlt man sich fast schon wieder zurückversetzt, fast 45 Jahre. Und da muss man natürlich auch, also auch als Jugendforscher sagen, und Sie fragen mich ja jetzt auch zum Teil sehr persönlich nach Erinnerungen an 81, da muss natürlich in der Beobachtung von Differenzen auch immer 30% abziehen, weil nach dem Motto, früher war alles besser. Und vielleicht übersieht man ganz viele Kontinuitäten dann auch.
Noch eine persönliche Frage zum Schluss. Finden Sie Ihre Kinder so im Schnitt Ihrer Studie? Diskutieren Sie mit denen auch darüber und sagen die dann, ja, ich kenne ganz viele, die so drauf sind? Oder wie läuft das bei Ihnen zu Hause, wenn Sie Ihre eigene Arbeit besprechen?
Um es nochmal zu betonen, natürlich ist die Shell-Jugendstudie eine, die versucht, die Jugend in ihrer ganzen Breite, Schattierungen, da gibt es Riesenunterschiede, ja, nach Geschlecht, Ost, West, sozialem Status, Stadt, Land. Aber bei vielen, vielen der Aussagen findet man eigene Kinder oder auch natürlich andere Kinder im persönlichen Umfeld. Man sieht die da schon drin. Das wäre ja auch schlimm, wenn dem nicht so wäre.
ist denn so, wie die Studie angelegt ist? Also haben Sie da auch die Idee, das mal über quasi als Längsschnittstudie über die Jahre zu machen, sodass man wirklich sagen kann, man sieht jetzt von 1953 quasi über Generationen hinweg, was sich verändert hat? Weil das finde ich natürlich extrem spannend, was wir jetzt so ein bisschen anekdotisch angehen, sozusagen systematisch sich mal anzugucken.
Bei den meisten Dingen können Sie sehr schön Entwicklungen über die letzten 25 Jahre beobachten. Es gibt eine wenige Dinge, wie beispielsweise das politische Interesse Jugendlicher, da haben Sie auch Zeitreihen, die weiter zurückgehen. Aber systematische Trends über diesen langen Zeitraum können Sie leider nicht erfassen, weil eben in den ersten Jahrzehnten Ihres Bestehens die Studie nicht als Trendstudie angelegt war. Also viele der Fragen, die Sie beispielsweise zitiert haben aus der 81er-Studie, die finden Sie dann 5 Jahre später nicht mehr und 4 Jahre vorher auch nicht. Das sind alles sehr honorige Studien, ja, aber sind nicht als Trendstudien angelegt. Sie sind dann in der Zeit viel, viel stärker als schöne, nuancierte Momentaufnahmen angelegt. Mhm. Aber ich kann jetzt eben leider auch nicht dahergehen, weil die Daten eben nicht so erhoben wurden und sagen, okay, jetzt mache ich mal eine Zeitreihe seit 1953.
Okay, aber ist doch ein spannendes Learning zum Schluss. Also eine als Zeitreise und Momentaufnahme angelegt. Genauso habe ich das empfunden, als ich in der Staatsbibliothek Berlin in dem dicken Bändchen geblättert habe und tatsächlich so ein bisschen auch in einen, nennen wir es jetzt mal, empirischen Spiegel von damals reingeguckt habe und mich halt immer wieder gefragt habe, erkennst du dich da wieder und von wem ist hier eigentlich die Rede? Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sozusagen in den eigenen, in den persönlichen Rückspiegel zu schauen, aber eben auch in den empirischen und dadurch, denke ich, doch einiges klarer geworden ist, wie sich die Dinge für, ja, im Laufe der Jahre verändert haben.
Ganz herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank auch allen, die bis hier zugehört haben. Danke fürs Dranbleiben, danke fürs Abonnieren. Danke für Kommentare auf Spotify oder Apple zur Episode oder zum ganzen Podcast. Und Dankeschön auch für die Mails an info@babyboomer-stories.de. Wir hören uns wieder in einer Woche. Bis dahin, macht's gut.